Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ist dieses zusätzliche Mikro noch nötig? Nicht mehr. Gut, Dankeschön. Dann muss das unsere Kommunikation nicht behindern. Herzlichen Dank. Wir freuen uns wirklich sehr, hier zu sein. Und wenn ich das so sagen darf, mal einen Gegenbesuch hier abzustatten. Wir bekommen ja immer wieder viele bekannte Gesichter. Eine Abordnung von Frauenhain und Lichtensee bei uns in Hannover zu sehen. Wir freuen uns sehr über diese gute und stetige Verbindung und dass wir uns doch gegenseitig in diesen spannenden Zeiten doch gegenseitig ermutigen können, Christus nachzufolgen und ihm zu dienen. Und deswegen freut es mich sehr, heute Abend und auch morgen und übermorgen, so Gott will, hier zu sein und über dieses große Thema mit Ihnen, mit euch nachzudenken, wie der Glaube durch Stürme kommt. Hatte verschiedene Themenvorschläge unterbreitet und dann haben sich die Geschwister hier vor Ort eben für dieses entschieden, wie der Glaube durch Stürme kommt. Ich weiß nicht, mit welchen persönlichen Stürmen Sie momentan konfrontiert sind, durch welche Stürme Sie hindurch navigieren müssen. Ganz kurze Frage, Sie müssen erstmal durch den Sturm meiner Lautstärke hier irgendwie hindurchkommen. Ist das so einigermaßen austariert, ohne dass Sie dann gleich vom Stuhl fallen oder heute Nacht nicht schlafen können vor Ohrenschmerzen oder so? Ist das okay, ja? Sie können mich so ganz gut hören. Andernfalls einfach beschweren. Also, ob das persönliche Stürme sind, denen Sie ausgesetzt sind momentan, wo Sie gerade so ein Seil zu fassen bekommen, um da einigermaßen standfest noch zu bleiben. Sicherlich wird auch unsere Gesellschaft als Ganzes erschüttert, nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen Monaten. Und das, so denke ich, nicht primär von einem Virus. Die medizinische Situation ist ja doch sehr, sehr gut kontrolliert und sehr stabil, sondern aus meiner Sicht wird unsere Gesellschaft momentan eher erschüttert von Bestrebungen, ja, die demokratischen Grundfesten unseres Landes an verschiedenen Stellen ins Wanken bringen und plötzlich Ereignisse denkbar werden lassen, die so vor anderthalb Jahren vielleicht noch nicht denkbar gewesen wären. Auf der Herfahrt aus Hannover kamen wir auch durch Quedlinburg und heute bekam ich von einem Freund aus Sachsen, der, glaube ich, gar nicht wusste, dass wir heute hier sind, eine interessante Meldung über den offenen Brief, den ein Pfarrer mit Quedlinburger Adresse, Pfarrer Martin Michaelis, einen offenen Brief, den darf man also zitieren, geschrieben hat an niemand Geringeren als den Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, also des Landes Sachsen-Anhalt. Und er schreibt dort in diesem Brief unter anderem, und das ist gewissermaßen mein Beleg auch für die Stürme, die momentan auch durch unsere Gesellschaft toben. Er schreibt dort: zusammen mit meinem Sohn und dem 8 Monate alten Enkelkind im Kinderwagen bin ich heute Nachmittag in Quedlinburg spazieren gegangen. Der Brief datiert also vom 1. Mai. Unterhalb des Schlossberges waren viele Quedlinburger, die das schöne Wetter genossen haben. Dann aber kamen immer mehr Mannschaftswagen der Polizei. Teilweise waren sie vorher auf dem Markt. Wir haben uns in Richtung Schlossberg begeben. Dort war für uns unersichtlichen Grund die Straße Schlossberg abgeriegelt, sodass wir in die lange Gasse abbiegen mussten. Doch wurde plötzlich auch dort mit mehreren Mannschaftswagen abgesperrt. Wir gingen deshalb zurück, trafen auf einige andere Spaziergänger, die nun auch zurückweichen mussten, um durch das Altersheim in der Ritterstraße nach Hause zu gehen. Plötzlich wurden wir und zwei andere Spaziergänge von insgesamt mindestens 6 Polizisten im Laufschritt überholt. Diese haben uns dann den Weg versperrt und uns mit insgesamt mindestens 15 Polizisten eingekreist. Wir durften nicht weitergehen. Als wir protestierten, wurde uns gesagt, wir könnten uns ja frei bewegen. Als wir es allerdings tun wollten, wurde uns erneut der Weg versperrt. Wir wurden dann aufgefordert, unsere Personalien bekannt zu geben, um ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen uns einzuleiten, weil wir die Abstände nicht einhalten würden. Erst dann durften wir den Heimweg antreten. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich bin entsetzt, zunehmend entsetzt, wie mit den Bürgern in unserem Land umgegangen wird. Ich habe jetzt selbst erlebt, wie die Polizei durch einen massiven, völlig überzogenen Einsatz, bewaffnet mit Helm, Pistolen und Schlagstöcken, Menschen zusammendrängt, um ihnen dann Vorwürfe machen zu können, die man für den Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit braucht. Als friedlichen Menschen, und ich würde definitiv niemandem Gewalt antun, zusammen mit meinem Sohn samt Kinderwagen derart behandelt zu werden, Dafür fehlt mir jedes Verständnis. Könnten Sie mir erklären, weshalb ich für dieses Land Sachsen-Anhalt, in dem ich lebe, für das ich arbeite und Steuern zahle, eine solche Gefahr darstellt, die das rechtfertigt? Zitat Ende, so Pfarrer Martin Michaelis in einem offenen Brief vom 1. Mai. Das ist sicherlich nur ein Beispiel und es gibt sicherlich auch andere Situationen. Ich will auch nicht behaupten, dass das typisch ist für die Polizei überall und an allen Orten, aber es ist ein Schlaglicht, das nicht so selten beobachtet wird. Das zeigt, in welchen Stürmen sich unsere Gesellschaft momentan befindet. Und ein anderes Schlaglicht, und dann können wir dieses Thema auch verlassen. Ich will nur noch mal beweisen, wie passend wirklich das Thema ist, wie der Glaube durch Stürme kommt. Eine Meldung aus einem anderen Bundesland, nämlich aus Nordrhein-Westfalen, vom 2. Mai, wo der Präsident des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts, Andreas Heusch, in einem Pressegespräch Folgendes gesagt hat. Er betonte nochmal, dass diese Bundesnotbremse verfassungswidrig wäre, weil in einer Weise Verfassungsrechte eingeschränkt würden, wie das in dieser Weise nicht berechtigt sei. Und dann sagt er wörtlich, wenn die Kanzlerin es als Mehrwert ansieht, dass die Verwaltungsgerichte ausgeschaltet werden, dann frage ich mich, was für ein Verständnis von Rechtsstaat hier vorliegt. Denn das war ja eine der Begründungen, dass man gesagt hat, es muss endlich Schluss damit sein, dass die Bürger gegen einzelne Verordnungen vor den Verwaltungsgerichten klagen können. Jetzt wird bei bestimmten Punkten nur noch vor das Bundesverfassungsgericht gezogen werden können, damit es endlich aufhört, einen Einspruch einlegen zu können vor anderen Instanzen. Also Stürme. Und umso beunruhigender ist, denke ich, dass viele Zeitgenossen dieses Beben an manchen Stellen gar nicht wahrnehmen. Und meine Erfahrung ist, dass Sie hier in Sachsen sensibler dafür sind und dass viele Menschen in Ihrem Bundesland auch wesentlich gründlicher und kritischer über manche Dinge nachdenken, als dies etwa die Mehrheit der Bürger in meinem Bundesland, in Niedersachsen, tut. Stürme. Stürme im Großen, Stürme im Kleinen, Stürme in den Familien, Stürme in der Gesellschaft. Und die Frage ist, wie sollen wir uns als Christen da orientieren? Wie sollen wir uns wappnen? Was bedeutet das als Herausforderung für unseren Glauben? Und dazu werden wir an diesen nächsten drei Abenden eine Person aus der Bibel besonders herausnehmen, die sturmerprobt ist, und das ist Noah. Auch Noah war in einer Situation herausgefordert, die man als außerordentlich stürmisch bezeichnen kann, schon bevor die Sintflut losgeht. Und die Situation seiner Zeit ist sehr gut zusammengefasst in 1. Mose 6, Vers 5, wo es heißt, der Menschen Bosheit war groß auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens war nur böse immer da. 1. Mose 6, Vers 5. Das war die Situation der Zeitgenossen Noahs. Das heißt, sie rebellierten gegen ihren Schöpfer, sie verweigerten ihm die Anbetung, sie wollten ihren eigenen Namen groß machen, sie wollten ihren eigenen stolzen Plänen folgen. Und dabei gingen sie teilweise auch über Leichen, was die Rücksichtnahme auf ihre Zeitgenossen und Mitmenschen betraf. Und so manövrierte diese Gesellschaft sich immer mehr an einen Abgrund. Und wir wissen, die Folgen waren dramatisch. Die Folgen, die Gott geschickt hat, war die Sintflut. Nun werden wir es mit einer Sintflut nicht mehr zu tun bekommen. Das steht soweit fest, weil Gott sich am Ende dieser ganzen Vorgänge dafür verbürgt hat, dass er das nicht mehr machen wird. Und er hat uns als Zeichen dafür ja den Regenbogen gegeben. Und er hat gesagt, immer wenn ihr einen Regenbogen seht, denkt daran, ich habe das im Blick. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir werden es also nicht mehr mit einer Sintflut zu tun bekommen, das hat Gott gesagt. Aber worauf gehen wir zu? Was erwartet unsere Generation? Was erwartet die Generation unserer Kinder und unserer Enkel? Ich habe zwei kleine Enkelchen inzwischen, die eine ist drei und die andere ist anderthalb. Und frage natürlich auch immer, wenn es um gesellschaftliche Entwicklungen geht, in was für einer Welt werden meine kleine Emilia und meine kleine Leonie einmal leben? Das ist doch klar. Nun, die Bibel warnt uns zu spekulieren über die Zukunft. Die Bibel warnt uns davor, uns irgendwelche Horrorszenarien auszudenken. Wir sollen nüchtern bleiben, aber die Bibel präsentiert uns ein zielgerichtetes Geschichtsbild. Sie beschreibt uns Gottes Welt von der Schöpfung bis zur Vollendung. Und dazwischen sind wir. Vom ersten Kommen Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Und dazwischen sind wir. Von der Gründung der Gemeinde bis hin zu ihrer Entrückung. Und dazwischen befinden wir uns momentan. Und die Bibel beschreibt uns sogar sogenannte Zeichen der Zeit, also Markierungssteine, die Gott setzt auf dem Weg zu seinem Ziel. Etwa die Heimkehr des Volkes Israel in sein Land ist so ein Zeichen der Zeit. Die unübersehbare Globalisierung der Welt, all das ist in der Bibel auch schon skizziert, dass es einmal zu einer zentralen Weltmacht kommen wird, die vor allem von ihrer wirtschaftlichen Power bestimmt sein wird und die sich religiös tarnen wird und die die Menschen unterdrücken und einer perfekten, totalen Überwachung unterziehen wird. Das ist ein Zukunftsszenario, das die Bibel uns ganz klar gibt und das man sich natürlich heute unter diesen Bedingungen wesentlich realistischer vorstellen kann, als das etwa vor 100 Jahren der Fall war. Aber die Bibel liefert uns keinen Zeitplan. Und deswegen ist es auch sinnlos, irgendwelche Berechnungen anzustellen. Die Bibel mahnt uns aber zur Wachsamkeit. Und sie sagt, dass wir jeden Tag, den der Herr uns gibt, nutzen sollen, um ihm zu dienen und um ein Segen zu sein für unsere Mitmenschen. Und die Bibel gibt uns konkrete Hilfen, wie wir uns heute sinnvoll auf die Zukunft vorbereiten können, wie wir uns auf die Zukunft einstellen können. Und wie wir diesem Abgrund gewissermaßen entgegengehen können und wie wir diesen Abgrund erfolgreich überwinden können. Und das ist ja unser Thema heute Abend, Entscheidungen am Abgrund. Und natürlich ein Abgrund, auf den jede Generation wieder zusteuert, ist unsere Lebensgrenze. Aber es gibt auch andere Abgründe. Und nur bietet uns nun, das ist meine feste Überzeugung, ein hervorragendes Anschauungsbeispiel dafür, wie man sich vorbereitet, wie man sich einstellt, wie man so einer Herausforderung begegnen kann. Und ich hoffe, das wird an diesen drei Abenden deutlich werden. Wie man inmitten einer Generation, die blind auf ihren Abgrund zumarschiert, die teilweise fröhlich in ihre Katastrophe hineinfeiert, wie man inmitten einer solchen Generation richtige Entscheidungen trifft und damit dem Strom der Lemminge entkommt. Sie wissen, das sind jene Nagetiere, die sich sprichwörtlich als Herde von der Klippe stürzen, ja, und die sozusagen sich einreihen und dann gemeinschaftlich über die Klippe stürzen. Es ist biologisch etwas umstritten, ob die Lemminge das wirklich so machen, aber das Sprichwort geht davon aus, dass sie es tun. Und wir reden deshalb heute über Entscheidungen am Abgrund. Und schon das ist ein wichtiger Befund, ihr Lieben. Bei Noah werden am Abgrund noch Entscheidungen getroffen. 1. Mose 6 schildert diese Generation Noah nicht als eine getriebene Menge. Eine getriebene Menge, die innerhalb weniger Tage in einen Strudel hineingezogen und dann kurzerhand über den Abgrund gestürzt wird. Sondern Gott sorgt für klare Entscheidungssituationen. Das heißt, Gott macht diese Generation verantwortungsfähig. Diese Generation, die dort am Abgrund lebt. Das sehen wir hier sehr deutlich. Und ich fürchte, viele unserer Zeitgenossen scheinen dazu kaum noch in der Lage zu sein. Der Journalist Wolfgang Herles brachte es neulich auf den Punkt, was monatelanges Ängste schüren in den Medien und die andauernde Verweigerung von Grundrechten und diese starke Einschränkung und Reduktion und teilweise ja fast Entmündigung, was das mit vielen Menschen gemacht hat. Und beobachten Sie mal, fragen Sie mal Ihre Zeitgenossen darauf hin. Wolfgang Herles schrieb, wir haben es zu tun mit einer fast schon zu Tode Anästhesierten, also Eingeschläferten, einer fast zu Tode anästhesierten und entmündigten und von Dauerpropaganda zermürbten Gesellschaft. Mit einer zu Tode anästhesierten und entmündigten und von Dauerpropaganda zermürbten Gesellschaft. Und in meinen Augen macht Sachsen da immer noch eine rühmliche Ausnahme. Das ist so vielleicht mein Vorurteil, aber Sie werden das vielleicht bestätigen. Und Sie haben das auch gelesen, wahrscheinlich vor einiger Zeit, was die Welt am Sonntag schrieb, dass schon im letzten März, also im März letzten Jahres, das Innenministerium einige Wissenschaftler beauftragte, sie sollten Rechenmodelle erstellen, auf deren Basis Maßnahmen präventiver und repressiver Natur geplant werden könnten. Rechenmodelle, und die angefragten Wissenschaftler lieferten, was man von ihnen verlangte, und sie berechneten ein Worst-Case-Szenario, also die schlechtest denkbare Situation, laut dem in Deutschland mehr als 1 Million Menschen an Corona sterben könnten. Ministeriell beauftragte Wissenschaftler. Und nun wissen Sie alle, dass es so definitiv nicht gekommen ist, aber dass bis heute noch viele Menschen im Bann solcher Meldungen sind. Und wenn Sie jetzt schauen, was die Bibel macht, dann sehen Sie, dass die Bibel genau den entgegengesetzten Weg geht. Gott betreibt keine Stimmungsmache. Gott lähmt Menschen nicht. Gott versucht nicht, Leute emotional, psychologisch an die Wand zu stellen oder in einen Zustand zu versetzen, wo man sie gewissermaßen psychologisch über den Tisch ziehen kann. Sondern Gott führt Menschen in eine ganz bewusste Entscheidung hinein. Und deshalb steht zwischen Gottes Urteil hier in 1. Mose 6, Vers 5, dass der Mensch in Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse immer da. Das ist 1. Mose 6, Vers 5. Und dem Beginn der Sintflut in 1. Mose 7, Vers 6. Noah war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Dazwischen steht gewissermaßen unser Kapitel. Dazwischen steht 1. Mose 6, Vers 5 bis 1. Mose 7, Vers 5. Noch ein ganzes Kapitel über die hohen Alter der Menschen, dass das nicht erfunden ist, dass das kein Märchen ist, sondern dass es dafür gute Erklärungen gibt. Darüber werden wir morgen sprechen. Das setzen wir jetzt erstmal so voraus. Aber wir sehen, dass zwischen dieser Diagnose Gottes in Kapitel 6, Vers 5 und dem Beginn der Sintflut noch circa 100 Jahre liegen. Mehr als 100 Jahre Frist, die Gott den Menschen gewährt. Gnadenfrist gewissermaßen. Es ist eine langfristige Warnung, die Gott dort formuliert. Er kündigt sein Gericht mehrfach, immer wieder an, so in Kapitel 6, Vers 7, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm. In Kapitel 6, Vers 13, dass Gott deutlich dort sagt, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. In Kapitel 7, Vers 4, wo Gott sagt, von heute an in 7 Tagen will ich regnen lassen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte und vertilgen von dem Erdboden alles Lebendige. Das sagt Gott wieder und wieder und wieder, verteilt über diesen Zeitraum von über 100 Jahren. Und es gab, das sind nur die Warnungen, von denen wir lesen. Und eine andere Warnung, eine sehr sichtbare, eine sehr demonstrative Warnung, war der Archenbau Noah. Das geschah ja in aller Öffentlichkeit. So einen Riesenkasten, den können Sie ja nicht in Ihrem Bastelkeller irgendwie erstellen. Ja? Das war eine Demonstration. Das war ein Riesengebilde, das er da erstellte. Und natürlich kamen die Leute vorbei und haben gesagt, Noah, warum machst du das? Und was soll dieser Quatsch, hier mitten in der Wüste so ein Riesenschiff zu bauen? Was willst du damit? Und Noah hat mit ihnen geredet, wenn wir später noch sehen. Das war ein langfristiges Projekt. Die Leute wurden gewarnt, die Leute konnten sich darauf einstellen. Die Leute mussten sich dazu positionieren. Ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Noahs Zeitgenossen sind keine Statisten eines göttlichen Schauspiels. Noahs Zeitgenossen sind nicht einfach eine unmündige Masse, die emotional in die Enge getrieben und innerhalb weniger Tage einfach überrumpelt wird, sondern es handelt sich genauso wie bei Ihnen um denkende Individuen, um Einzelpersönlichkeiten, von denen eine Entscheidung gefordert wird. Und der Herr Jesus selbst hat seine Zeitgenossen daran erinnert, dass die Zeitgenossen Noahs verantwortlich waren, um seinen Zeitgenossen deutlich zu machen, ihr seid auch verantwortlich. Matthäus 24, Vers 39. Da sagt der Herr Jesus, denn sie waren in den Tagen vor der Sintflut, ab Vers 38, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Das heißt, sie fragten nicht nach Gott. Das heißt aber auch, sie hätten es beachten können. Sie hätten es beachten müssen. Sie hätten sich mit dieser Gefahr auseinandersetzen müssen und für sich klären müssen, wie man sich dazu verhält. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben einfach so weitergelebt, als würde sich nie was ändern. Und in Vers 44, Matthäus 24, Vers 44, warnt der Herr Jesus uns vor dem gleichen Fehler und sagt, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt, also Jesus kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Jesus wird wiederkommen zu einer Stunde, bei der wir nicht damit rechnen. Aber es kann auch sein, dass Jesus uns persönlich schon gewissermaßen abholt, dass wir persönlich vor seinen Richterstuhl treten, ohne dass wir uns darauf vorbereitet haben. Und deswegen ist diese Frage so wichtig nach den Entscheidungen am Abgrund. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen, warum war Noah anders? Bisher haben wir ja über seine Zeitgenossen geredet. Aber jetzt wird es spannend. Jetzt fragen wir, was war bei Noah anders? Wie kam das, dass Noah inmitten einer rebellischen, unbelehrbaren, ignoranten, letztlich sich um nichts mehr kümmernden Generation, die einfach nur Tag für Tag so weiterlebt, als würde nie was passieren. Wie kam es, dass Noah völlig andere Entscheidungen traf? Das ist die spannende Frage. Und wir bekommen im Neuen Testament schon einen Hinweis darauf, nämlich in Hebräer 11, Vers 7. Im Rückblick auf Noah, da heißt es, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben. Das heißt, Gott hat Noah ernst genommen. Und das sehen wir auch hier. Das sehen wir auch hier in 1. Mose 6. Noah hatte begriffen, dass Gott eine Wirklichkeit ist, mit der wir rechnen müssen. Die größte Wirklichkeit, die es gibt. Und wenn hier steht durch den Glauben, dann ist damit etwas ganz Konkretes gemeint. Glaube meint in der Bibel nicht so eine vage Hoffnung, jeder hat so seinen Glauben. Glaube meint in der Bibel auch nicht nur Offenheit für das Spirituelle oder so ein gewisses religiöses Gefühl, sondern Glaube wird hier in Hebräer 11, aus diesem Kapitel habe ich Ihnen das vorgelesen über den Glauben Noahs, definiert. Es wird genau gesagt, was Glaube ist am Anfang, nämlich in Hebräer 11, Vers 1. Es ist der Glaube, eine wörtlich übersetzt, eine Wirklichkeit, auf die man hofft, eine Wirklichkeit, auf die man sich verlässt und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Verstehen Sie? Glaube ist wie eine Wirklichkeit, auf die ich mich verlasse, auch wenn die noch zukünftig ist, wenn man sie noch nicht sieht, ein Überzeugtsein von Tatsachen. Das heißt, der Glaube stützt sich auf einer Wirklichkeit außerhalb meiner selbst. Der Glaube ist nicht so ein Strohhalm, den man irgendwo sucht und an dem man sich klammert, sondern der Glaube stützt sich auf etwas, was da ist, auch wenn er es nicht mit seinen Augen sieht. Aber er hat gute Gründe, gute Informationen darüber zu wissen, dass da etwas da ist, worauf ich mich stütze, dass das nicht nur meine Einbildung ist. Der Glaube Noahs stützt sich auf eine Person, auf den lebendigen Gott selbst. Und jetzt können Sie fragen, ja bitteschön, warum war Noah so sicher, dass es diesen Gott gibt? Er hätte doch sagen können, Mensch, ich und meine Familie, wir sind die Einzigen, die daran glauben, die ganze Masse um mich herum, die glaubt nicht. wie mit dem Geisterfahrer, ne? Der hört von dem Geisterfahrer, der da unterwegs ist, auf der A14, da sagt er, was, ein Geisterfahrer? Ganz viele, ne? Und so hätte Noah sich auch fragen können, bin ich nun der Geisterfahrer oder sind die anderen der Geisterfahrer? Woher konnte er so gewiss sein? Der Grund war der, dass Gott ihn angesprochen hatte. Das können Sie, ich rate Ihnen sehr, lesen Sie unbedingt diese Kapitel ganz gründlich, nochmal Vers für Vers für sich, dann werden Sie sehen, wie lebendig Gott den Noah angesprochen hatte, zum Beispiel in Kapitel 6, Vers 13, wo es heißt, da sprach Gott zu Noah, das Ende als Fleisch ist bei mir beschlossen, siehe, ich will sie verderben und jetzt macht ihr diesen Kasten. Und dann gab es die Anweisung. Verstehen Sie, Gott hat zu ihm geredet. Nun, zu uns redet Gott nicht, indem wir Stimmen hören oder Visionen sehen, sondern wodurch können wir überzeugt sein? Wir können überzeugt sein dadurch, dass Gott zu uns redet durch die Bibel. Dass wer sich auf die Bibel wirklich einlässt mit der Frage, Gott, redest du hier? Gott, wie kann ich dich finden? Dass der die Erfahrung machen wird, dass dieser Gott hier wirklich zu ihm redet. Und Sie werden merken, wenn Sie anfangen zu lesen, dieses Buch kennt Ihr Herz. Dieses Buch durchschaut Sie sehr viel besser, als Sie sich manchmal selbst durchschauen. Dieses Buch hat die Kraft, Sie in Ihrer Angst zu trösten, wie kein anderes Buch. Warum? Weil der allmächtige, lebendige Gott gesagt hat, durch dieses Buch rede ich, das ist mein Wort. Weil er dafür gesorgt hat, dass dieses Buch so zu stehen kam, wie es zu stehen gekommen ist. Und wenn Sie die Wahrheit meiner Aussage überprüfen wollen, dann möchte ich Sie einfach bitten, seien Sie ehrlich und überprüfen Sie das. Lesen Sie das. Lesen Sie das wirklich mit dieser Frage, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich bin bereit, mich überzeugen zu lassen, dann lass mich dich wirklich finden. Also, das ist meine Bitte an Sie, dass Sie das für sich wirklich klären, sofern Sie es noch nicht geklärt haben. Und dann werden Sie das Geheimnis des Glaubens entdecken, der keine Einbildung ist, sondern das Vertrauen auf eine persönliche Macht, auf eine reale Person. Und wissen Sie, das war mit Abstand das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Noah und seinen Zeitgenossen. Der Glaube. Und das ist heute genauso. Was Christen und Nichtchristen voneinander unterscheidet, das, was Christen und Nichtchristen am meisten voneinander unterscheidet, ist der Glaube. Ist das Vertrauen auf den lebendigen Gott. Ist diese Zuversicht, dass Jesus wirklich real lebt, weil er auferstanden ist. Und wir haben sehr gute Gründe dafür, dass er auferstanden ist, weil die Quellen, die uns das sagen, überdeutlich sind. Und weil diese Quellen, obwohl sie über Jahrhunderte hinweg immer wieder bekämpft und verhöhnt und auseinandergenommen worden sind, sich gegen alle ihre Kritiker durchgesetzt haben. Das ist der größte und der entscheidende Unterschied auch zwischen Jesus und allen Religionsstiftern, dass er wirklich auferstanden ist und den Tod überwunden hat. Und das machen uns die Quellen mit großer Zuverlässigkeit hier deutlich. So, das ist das, was Christen und Nicht-Christen unterscheidet, der Glaube. Und jetzt, dieser Glaube, der schon bei Noah begann, der hat Auswirkungen. Auch daran sehen Sie, wie konkret dieser Glaube ist. Und drei von diesen Auswirkungen möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Und ich habe den Auftrag, zwischendurch mal eine kleine Pause zum Lüften zu machen. Und mein Vorschlag ist der, ich zeige Ihnen jetzt erstmal die erste Auswirkung von Noahs Glauben und dann machen wir eine kurze Lüftungspause. Da haben Sie schon mal so einen kleinen Hoffnungsschimmer, wenn Sie diesen ersten Punkt überstanden haben. Und dann gucken wir uns noch die letzten beiden Punkte an. Also, das ist die große Frage. Entscheidungen am Abgrund. Welche Auswirkungen sehen wir von Noahs Glauben? Ich möchte drei zeigen. Und wenn Sie von sich sagen, Sie sind Christ, dann können Sie sich auch mal daraufhin überprüfen, ob Sie möglicherweise auch diese Auswirkungen Ihres Glaubens kennen, die wir hier bei Noah finden. Das erste, echter Glaube ist einsamer Glaube. Diese Familiengeschichte von Noah, die ereignet sich ja nicht im luftleeren Raum. Die geschieht ja nicht in irgendeiner Blase, sondern die geschieht mitten unter seinen Zeitgenossen. Es ist ja immer wieder hier die Rede auch von vielen anderen Menschen. Und schauen Sie, in Kapitel 6, Vers 9 heißt das, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Er rechnete mit Gott. Er betete zu Gott, heißt das. Aber hier steht auch, er wandelte zu seinen Zeiten. Man könnte auch übersetzen, unter seinen Zeitgenossen. Der lebte ja nicht in einer heilen religiösen Welt, sondern der lebte in dieser Welt, die so verrottet und verdorben war, wie wir das am Anfang gesehen hatten. Und wie diese Zeitgenossen lebten und dachten, haben wir ja gehört. Können wir hier in Kapitel 6, Vers 11 und 12 nochmal nachlesen. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Die Leute haben sich einen Dreck um Gott geschert. Sie haben seinen Willen mit Füßen getreten und sie haben ihn selbst mit Verachtung gestraft. Hier ist mal von alles Fleisch die Rede. Das meint zunächst alle Menschen. Alle Menschen in ihrer moralischen Verdorbenheit, aber auch in ihrer dem Tod verfallenen Situation. Seit dem Sündenfall, 1. Mose 3, heißt ja Mensch sein, heißt sterblich sein. Und diese Menschen leben vor Gott. Diese Instanz wird in unserem Vers hier auch zweimal genannt. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Er war ein frommer Mann ohne Tadel und er wandelte mit Gott. Er lebte vor Gott. Die ganze Welt lebte vor Gott. Und dadurch, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat und dadurch, dass der Mensch seinem Egoismus frönt und seiner Gier und dass er alle Maßstäbe Gottes für Wahrheit und Gerechtigkeit einfach beiseite schiebt, dadurch wird der Mensch auch zum Risiko für den anderen. Und so lesen wir das hier in Vers 11. Die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel, voller Gewalttat. Da steht im Hebräischen übrigens das Wort Hamas. Und Hamas bedeutet, sie benutzen Gewalt, sie machen sich gegenseitig fertig. Und wir kennen dieses Problem, das ist doch nicht aus der Luft gegriffen. Denken Sie, was wir immer wieder erfahren über die Kollateralschäden der sogenannten Corona-Maßnahmen, und da wird ein Schaden immer wieder benannt, das ist häusliche Gewalt. Dass Männer ihre Frauen verprügeln, Eltern ihre Kinder. Gewalttat und Frevel. Dass die Menschen systematisch die Schöpfungsordnung Gottes zerstören. Gott schuf Menschen als Mann und Frau. Gott sagte, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Leib sein. Gott sagte, das Konzept für ein erfülltes Zusammenleben der Menschen ist Vater, Mutter, Kinder. Und was haben wir draus gemacht? Wahrscheinlich haben Sie gehört von diesem Plan, der ist jetzt inzwischen zunächst mal politisch verhindert worden. Aber dass es einen Gesetzentwurf gab aus dem Innenministerium und dem Justizministerium, dass man jedem Menschen ab 14 Jahren das Recht geben wolle, sein Geschlecht völlig unabhängig von körperlichen Merkmalen selbst zu definieren, einfach indem er bei Gericht die Änderung des eigenen Geschlechtseintrages beantragt. Ab 14, ohne dass die Eltern gefragt werden müssen. Das ist der Plan gewesen von Innenministerium und Justizministerium, dass dann ein Jugendlicher, von wem auch immer beeinflusst, hingehen kann, und sagen, ich will das umschreiben lassen, umdefinieren lassen. Verstehen Sie, das ist nur ein Beispiel von vielen. Sie lesen ja Ihre Zeitung, Sie hören das ja. Wie gezielt über Jahre hinweg, wenn Sie an alles denken, was mit dem Konzept des Gender Mainstreaming zusammenhängt, die von Gott gegebene Schöpfungsordnung ja nicht nur lächerlich gemacht wird, sondern geradezu ausgehöhlt, bekämpft und versucht wird zu sagen, das ist gar nicht die Art und Weise, wie Gott Menschen in ihrem Zusammenleben führen und ihnen Glück schenken will. Die Erde verdorben Und in Vers 17 sehen wir, dass die Tierwelt auch mit hineingerissen ist in diese Verdorbenheit des Menschen, obwohl nur der Mensch moralisch verantwortlich ist und nur der Mensch von Gott zur Rechenschaft gezogen wird. Aber auch Paulus schreibt in Römer 8, Vers 19, dass die ganze Schöpfung ächzt und seufzt im Gefolge der Bösartigkeit des Menschen. Und jetzt gucken Sie sich Noah dagegen an. Kapitel 6, Vers 9, Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten, er wandelte mit Gott. Noah war ein frommer Mann, da steht, Noah war gerecht. Hier steht zum ersten Mal übrigens in der Bibel das Wort gerecht. Gerechtigkeit ist eigentlich ein Merkmal Gottes. Und gerecht bedeutet, Noah wollte in Übereinstimmung mit Gottes Willen leben. Noah wollte mit seinem Schöpfer im Reinen sein. Noah wusste, dass er im Angesicht dieses Gottes lebt und dass es darauf ankommt, ihm zu gefallen und nach seinem Willen zu leben. Und dann lesen wir hier, Noah war untadelig. Das heißt nicht, Noah war sündlos, Noah war fehlerlos, keineswegs. Wenn Sie weiterlesen bis Kapitel 9, dann werden Sie sehen, dass Noah überhaupt nicht fehlerlos war. Aber es heißt, Noah war integer. Er war aufrichtig. Er hat es ernst gemeint mit seinem Glauben. Er hat Fehler gemacht, aber er war kein Heuchler. Und jetzt fragt man sich, war Noah einfach ein besserer Mensch als die anderen? War Noah moralisch hochwertiger? Nein! Das wäre ein völliges Missverständnis. Noah stand genauso wie seine Zeitgenossen auch unter dem Sündenfall. Noah konnte genauso schimpfen, Noah konnte genauso egoistisch sein. Noah hat bestimmt seine Frau, wenn er genervt und gereizt war, mal angeknurrt oder so. Noah hat bestimmt auch seinen Kindern gegenüber mal ungerecht gehandelt. Noah war kein vollkommener Mensch. Aber er meinte es ernst mit Gott. Er war aufrichtig. Und warum war er dann so anders, wenn er nicht fehlerlos war? Das ist die dritte Bestimmung, die wir hier in Vers 9 finden. Er war gerecht, er war ohne Tadel und hier steht, er wandelte mit Gott. Das war das Entscheidende. Das haben wir auch in Hebräer 11, Vers 7 schon gelesen. Er wandelte mit Gott. Das heißt, er lebte in einer wirklichen und geheilten Beziehung, persönlichen Beziehung mit seinem Schöpfer. Und dadurch wurde Noah zum Sonderfall unter seinen Zeitgenossen. Das sehen Sie dann in Kapitel 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Und in Kapitel 7, Vers 23 heißt es dann am Ende, allein Noah blieb übrig und alles, was mit ihm in der Arche war. Und daran sehen wir nun etwas, was den Glauben ausmacht. Echter Glaube ist einsamer Glaube. Und das von Anfang an. Es steht dann hier in Vers 23 von Kapitel 7, allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Echter Glaube ist einsamer Glaube. Und so beginnt er schon. Wissen Sie, wenn Gott uns zum Glauben ruft, wie war das damals bei Ihnen, als Gott Sie rief? Dann vereinzelt er uns ja zunächst. Wenn Gott mich zum Glauben ruft, dann stehe ich plötzlich, so war das bei mir auch und bei jedem, der Christ wurde, dann stehe ich plötzlich mit meinem Leben und mit meiner Sünde ganz allein vor ihm. Und deswegen hat der Herr Jesus ja auch die Bekehrung eines Menschen. Also, dass ein Mensch erkennt, ich habe bisher ohne Gott gelebt und ich bin verloren, wenn ich so weitermache. Ich brauche ihn und seine Vergebung. Ich brauche das, was Jesus getan hat, damit ich überhaupt umkehren kann, nämlich, dass er am Kreuz gestorben ist, um die Zeche zu bezahlen, die ich nicht zahlen konnte, um sich verurteilen zu lassen für meine Sünde, um meine Strafe zu zahlen. Und Jesus hat diese Bekehrung, also dass ich das erkenne, ich brauche Jesus, ich brauche den, der für mich eintritt und für meine Schuld bezahlt vor Gott, weil ich nicht selber bezahlen kann. Jesus hat das verglichen mit dem Durchgang durch eine enge Pforte. Er hat gesagt, geht ein durch die enge Pforte. Und das Kennzeichen einer engen Pforte ist, dass da immer nur einer gleichzeitig durchpasst. Ich denke da immer bei diesen Drehkreuzen dran, ne? Diesen Schranken auf Flughäfen oder bei U-Bahn-Stationen finden Sie das manchmal oder manchmal auch bei Aldi. wenn Sie da reingehen und sich Ihren Wagen mitnehmen, aber da müssen Sie durch so ein Drehkreuz durch. Das ist ein gutes Bild für die enge Pforte. Echter Glaube beginnt schon einsam, weil ich alleine vor Jesus stehe. Und wenn du dann zu Jesus gekommen bist, von da an wirst du nicht mehr einsam sein, weil du dann Jesus an deiner Seite hast. Du wirst dich darauf verlassen können, dass er dich nie im Stich lassen wird. Manchmal wirst du es vielleicht nicht spüren, dass er da ist. Aber du kannst dich wirklich darauf verlassen. Theo Lehmann, den ja viele von Ihnen kennen und der wirklich zu den bedeutendsten deutschen Predigern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört und der viele Lieder geschrieben hat. Theo Lehmann hat so ein schönes Lied geschrieben unter dem Titel Du bist nicht allein, wo es heißt, zahllose Sorgen belasten dich schwer, wer gibt dir Kraft, sie zu tragen? Wo liegt nur die Lösung und wer gibt dir jetzt eine Antwort auf quälende Fragen? Stehen die Probleme vor dir wie ein Berg, du bist nicht allein. Kommst du dir vor wie ein hilfloser Zwerg, Jesus wird bei dir sein. Du bist nicht allein, Jesus wird bei dir sein. Und dann in der letzten Strophe sagt er, du schaffst doch nicht deine Schuld aus der Welt, kannst dir nicht selber vergeben. Auch du brauchst Vergebung, die einer dir schenkt. Nur so findest du ewiges Leben. Stehst du als Schuldner vor Gottes Gericht, du bist nicht allein. Dann zählt der eine, der gut für dich spricht. Jesus wird bei dir sein. Verstehen Sie? Der Glaube beginnt einsam, aber er hat von da an Jesus für immer an seiner Seite. Aber echter Glaube beginnt damit, dass ich einsam werde vor Jesus. Und dann stellt Jesus mich in eine Gemeinschaft hinein, nämlich in die Gemeinschaft der anderen Christen. Und deshalb ist auch der Gottesdienst so wichtig und so unersetzbar. Und gerade auch der Präsenzgottesdienst, der wirklich gemeinsam gefeierte Gottesdienst, weil wir zur Stärkung unseres Glaubens diese Gemeinschaft untereinander auch brauchen. Das ist das Konzept von Jesus. Und deswegen können wir als Gemeinde nicht einfach sagen, naja, bisschen schwierige Zeiten, etwas seltsame Verordnungen, dann machen wir eben unsere Türen dicht und verkehren nur noch über Livestream miteinander. Das ist nicht der Plan. Und wissen Sie, wenn ich so zu Jesus komme und Jesus mich in seine Gemeinde stellt, dann bin ich doppelt gestärkt. Ich bin gestärkt durch Jesus und durch seine Gemeinde. Und das gibt mir dann auch den Mut, in Situationen zu bestehen und in Situationen mich nicht zu verstecken, menschlich gesprochen als Einzelner einer größeren Menge gegenüberstehe, die meinen Glauben nicht versteht oder die meinen Glauben auch vielleicht ablehnt. Und dann kann ich diese Einsamkeit auch aushalten, verstehen Sie? Im Konfliktfall, wenn Noah sich entscheiden musste, will ich jetzt meinen Zeitgenossen gefallen und von ihnen akzeptiert werden, da will ich meinem Schöpfer gefallen. In diesem Konflikt, wo er sich fragen muss, will ich lieber von Menschen getrennt sein oder von Gott? Da war für Noah die Antwort klar. Noah wandelte mit Gott. Und das brachte ihn zwangsläufig in manchen Gegensatz zu seinen Zeitgenossen, ohne dass er dies hätte verhindern können. Ja, Noah hat sich nicht für was Besseres gehalten. Noah hatte nicht deshalb Stress mit den Leuten, weil er arrogant war und gesagt hat, ich bin der fromme Noah, der die Nase immer hochträgt und ihr seid doch sehr fragwürdige Gestalten. Nein, das hat er nicht gemacht. Noah hat sich nicht von sich aus isoliert. Noah wollte nicht ständig eine religiöse Extrawurst gebraten haben. So war er nicht, nach allem, was wir wissen. Aber er war echt in seinem Glauben. Ihm ging es vor allem darum, Gott zu gefallen und ihm treu zu sein. Und dadurch war er auch zuverlässig für die Menschen, die ihm vertraut haben. Aber wir sehen hier, echter Glaube ist oft einsamer Glaube. Einsamer Glaube im Verhältnis zu unseren Zeitgenossen, im Verhältnis zu unseren Mitschülern, im Verhältnis vielleicht zu unseren Nachbarn, im Verhältnis möglicherweise sogar zu einigen Familienmitgliedern, im Verhältnis zu unseren Kommilitonen oder, wie gesagt, Arbeitskollegen. Der echte Glaube sucht nicht die Einsamkeit. Überhaupt nicht. Er will ja mit den Zeitgenossen ins Gespräch kommen. Er möchte ja diesen Glauben gerne auch weitergeben und bezeugen. Aber der Glaube gefällt sich auch nicht in der Einsamkeit. Er sagt nicht, ach, ich fühle mich umso frommer, je einsamer ich bin. Dann bin ich so ein richtig schöner Märtyrer. Nein, darum geht es auch nicht. Aber der echte Glaube ist bereit, um Gottes Willen die Einsamkeit anzunehmen. Und dabei ist er nicht selbstgerecht, aber er ist getrost, so wie es der schottische Reformator John Knox sagte, einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Das war sein Trost, dass er wusste, einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Und dieser John Knox hatte die ganze Wucht von Mary Stuart erfahren, der sogenannten Bloody Mary, die alles getan hat, um ihn gewissermaßen aus dem Feld zu schlagen und den evangelischen Glauben in Schottland zu beseitigen. Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Und wissen Sie, das ist heute im Prinzip genauso wie bei Noah. Wenn wir mit Gott wandeln, wie das hier von Noah heißt, dann kommen wir zwangsläufig in Situationen, wo uns unsere ungläubigen Zeitgenossen, also unsere Zeitgenossen, die nicht Jesus als ihrem Herrn folgen, nicht mehr verstehen können wahrscheinlich. Das ist gar kein böser Wille. Aber sie verstehen uns nicht mehr, weil ihnen die Innenansicht des Glaubens fremd ist. Und die Innenansicht des Glaubens ist ihnen fremd, weil sie Gott nicht kennen. Weil sie nicht wirklich in einem echten persönlichen Verhältnis zu ihrem Schöpfer leben. Weil sie sich nicht auf Jesus verlassen in ihrem Alltag. Weil sie nicht beten zu ihm. Weil sie die Bibel nur sehr vordergründig zur Kenntnis nehmen, wenn überhaupt. So ist es bis heute. Und so kann es auch uns als Gemeinde so gehen, dass wir manchmal einfach von der Welt nicht verstanden werden. Dass die sagen, ja, warum ist das denn denen so wichtig, unbedingt ihren Gottesdienst feiern zu müssen? Der Fußballverein pausiert doch auch und der Kegelclub muss doch auch nicht unbedingt sein. Warum müssen die unbedingt sich um Gottes Wort versammeln? Was soll das? Also, einsamer Glaube, echter Glaube ist einsamer Glaube. Und jetzt werden wir einmal kurz durchlüften, damit wir in unserer Einsamkeit gute Luft haben. Also, bitte einmal Sauerstoffzufuhr und vielleicht können wir eine Strophe singen. Eine Strophe, wo wir gerade von Theo Lehmann sprachen, aus diesem Lied, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Das ist die Nummer, ich habe die schon rausgesucht, aber wieder verblättert. Eine Strophe und dann machen wir weiter. Also, 492. Wir singen jetzt die erste Strophe und dann, denke ich, haben wir gut frische Luft. Also, das war also die erste Auswirkung von Noahs echtem Glauben, einsamer Glaube. Und jetzt gucken wir uns eine zweite Auswirkung an. Das werden wir etwas schneller bewältigen können. Echter Glaube ist auch eifriger Glaube. Gucken Sie Kapitel 6, Vers 22 zum Beispiel. Da heißt es, Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Manchmal ist ja der Glaubenseifer auch der Grund für die Glaubenseinsamkeit, weil die anderen das einfach nicht verstehen. Und wenn Sie diese beiden Kapitel lesen, Kapitel 6 und Kapitel 7, dann werden Sie merken, dass dieser Eifer Noahs immer wieder betont wird, dass Noah einfach Gott gehorcht hat. Schauen Sie, Kapitel 6, Vers 22 geht es los. Er tat alles, was ihm Gott gebot. Gott hat ihm genau gesagt, wie er die Arche bauen sollte, welche Tiere er mitnehmen sollte. In Kapitel 7, Vers 5 heißt es wiederum, und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Da war gesagt worden, dass er von bestimmten Tierarten 2 Exemplare mitnehmen soll, also Männchen und Weibchen, und von bestimmten anderen Tierarten 7. Und Noah hat nicht gesagt, ja, warum von den einen 2, von den anderen 7, sondern er hat gemacht, was ihm Gott gesagt hatte. Er war eifrig. Und dann hat Gott das auch so gefügt, dass das funktioniert hat, dass die Tiere auch wirklich gekommen sind. Kapitel 7, Vers 9, und so gingen sie zu ihm in die Arche, paarweise ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und in Kapitel 7, Vers 16 dann nochmal, und es waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch, und sie gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und dann heißt es, der Herr schloss hinter ihm zu. Und wenn Sie sich diese beiden Kapitel zu Hause nochmal in Ruhe angucken, dann werden Sie sehen, Gottes Anweisungen waren sehr genau, sehr präzise, sehr detailliert. Und also menschlich gesehen hätte Noah über einige dieser Punkte stolpern können. Ja, also ich sagte schon, warum unbedingt von den sogenannten reinen Tieren je 7 Paare und von den unreinen nur je 1 Paar? Wir wissen nicht, ob Gott dem Noah noch bestimmte zusätzliche Informationen gab, die hier nicht drinstehen. Das kann ja sein. Dem Mose gegenüber hat Gott dann noch sehr viel mehr Erklärungen gegeben. Wahrscheinlich, weil die reinen Tiere auch zum Opfern gebraucht wurden. Und Noah hat ja diese symbolischen Opfer dann in Kapitel 8 nach der Sintflut auch gebracht. Aber das ist jetzt für uns nicht entscheidend. Für uns ist der Hinweis deswegen wichtig, weil er zeigt, dass Noah treu war. Weil er Noahs Treue zeigt. Weil Noah hier genau das tut, was der Jesus später in Johannes 14, Vers 23 gesagt hat, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Und das hat Noah hier gemacht. Und schauen Sie mal, bestimmt hat Noah sich gefragt, wie soll das denn klappen mit den Tieren? Wie soll ich die alle in die Arche reinkriegen? Das war ja auch auf den ersten Blick eine Überforderung. Kapitel 7, Vers 2, von allen reinen Tieren sagt Gott, nimm zu dir je 7, das Männchen und sein Weibchen, also 7 Paare von den unreinen, aber je 1 Paar, das Männchen und sein Weibchen, desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel, je 7, das Männchen und sein Weibchen, um das Leben zu erhalten auf dem ganzen Erdboden. Und Noah wird sich gesagt haben, wie soll das funktionieren? Wie soll ich die Vögel da reinholen? Aber Noah wird dann gesagt haben, gut, Gott wird schon irgendeinen Plan haben, er wird es irgendwie tun. Und dann hat Gott das auf seine Weise gelöst. Er hat nämlich einfach dafür gesorgt, dass die Tiere kamen. Kapitel 7, Vers 9, da steht einfach, und sie gingen zu ihm in die Arche. Paarweise, hier ein Männchen und Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und in Kapitel 15 steht das auch nochmal. Da ist vorher von den Vögeln, von dem Gewürm und so weiter die Rede. Und dann heißt es in 7,15, das ging alles zu Noah in die Arche, paarweise von allem Fleisch, darin Odem des Lebens war. Gott sorgte dafür, auf eine Weise, die wir nicht erklären können, dass die von selbst kam. Und Noah wollte wirklich in allen Kleinigkeiten, in allem, was Gott ihm zeigte, gehorsam sein. Warum? Weil er zwanghaft war? Weil er ein Fanatiker war? Weil er ein Fundamentalist war? Nein, wissen Sie warum? Weil er Gott ernst genommen hat. Er hat Gott ernst genommen. Er hat das gemacht, was Hebräer 11, Vers 7 dann Jahrtausende später über ihn sagt. Hebräer 11, Vers 7, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut, als er ein göttliches Wort über das empfing, was man noch nicht sah. Und wissen Sie, das heißt, Gott zu ehren, Gott Gott sein zu lassen. Noah hat Gott geehrt und die Frage an mich und an Sie ist, ehrst du Gott? Gibst du dem, der alle Macht über dein und über mein Leben hat, gibst du dem die Ehre? Respektierst du den? Beugst du dich vor dem? Glaubst du dem, was er dir sagt? Und bist du bereit, dem, was Gott dir in seinem Wort mitteilt, Vorrang zu geben vor dem, was du dir in deinen klugen Gehirnwendungen ausdenkst? Gott hat uns ja das Gehirn auch geschenkt und wir sollen unseren Verstand auch gründlich gebrauchen. Die Bibel fordert uns immer wieder zu einem soliden, gründlichen Denken auf, aber wir müssen auch realistisch wissen, dass unser Denken einfach fehlerhaft ist und bleibt, weil wir fehlerhafte Menschen sind. Und dass im Zweifelsfalle Gott uns gegenüber Recht hat und Gott es besser weiß als wir. Und Gott zu ehren bedeutet, dass ihm gegenüber das zuzugeben. Wenn Gott uns in seinem Wort etwas aufträgt, dann gilt das. Und wenn Gott sagt, eine Ehe nach meinem Schöpfungskonzept ist eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau auf Lebenszeit, dann gilt das. Und dann können wir nicht sagen, Ehe kann auch irgendwas anderes sein. Und wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, dann gilt das. Und wenn Gott sagt, du bist ein Sünder, der Vergebung braucht und nur Jesus kann dir diese Vergebung geben, dann gilt das. Und die Frage ist, ob wir Gott ehren. Das heißt, ob wir Gott ernster nehmen als uns oder ob wir, wie Luther das gesagt hat, am liebsten unser eigener Gott sein wollen. Luther hat diese Kurzfassung dessen gehabt, was Sünde ist. Sünde, hat er gesagt, ist, dass der Mensch nicht will, dass Gott Gott ist, sondern dass er selber Gott sein will in seinem Leben. Und Noah gehorchte Gott. Er war nicht fehlerlos, aber er gehorchte Gott. Er nahm Gott ernst. Er baute über viele Jahre hinweg dieses Riesenschiff dort auf dem Land. Und gucken Sie, mit diesem Schiff, da hat Gott es ja auch an Präzision nicht fehlen lassen. Es ist ja genau beschrieben, wie er das machen sollte. Kapitel 6, 14. Mache dir einen Kasten von Tannenholz, mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite, 30 Ellen die Höhe und so weiter und so weiter. Sehr präzise, sehr detailliert. Sie kennen wahrscheinlich auch solche Kinderbibeln, da wird die Arche eher so wie so ein nettes Ausflugsschiff dargestellt, so wie mit Captain Cook, ne? Und so ein Mast und eine fröhliche Fahne noch dran. Und das Ganze sieht ganz witzig aus. Das zeigt dann aber immer, dass der Maler die Zahlenangaben der Bibel nicht umgerechnet hat. Noah war da viel akkurater. Wenn man das nämlich umrechnet, und das haben einige Ingenieure getan, dann kommt bei diesen Zahlen hier wirklich ein Riesenkasten heraus, der sich etwa vor der Queen Mary nicht verstecken muss. Und ich sage Ihnen jetzt nur mal die Zahlen, die ein Informatikprofessor mal ausgerechnet hat. Sie müssen wissen, eine Elle sind ca. 45 Zentimeter. Und dann hatte die Arche eine Länge von 300 Ellen, das sind 137 Meter. Die Queen Mary zum Vergleich 310 Meter. Aber Arche schon ganz schön gut, ne? Eine Höhe von 30 Ellen, das heißt eine Höhe von 14 Metern. Und eine Breite von 50 Ellen, das heißt eine Breite von 23 Metern. Das war die Arche nach diesen Zahlen. 137 lang, 14 hoch, 23 breit. Und dieser Informatikprofessor hat das dann weiter ausgerechnet. Der hat gesagt, das gibt einen Rauminhalt von 39.500 Kubikmetern. Und es gibt eine Bruttotonnage von 13.900 Bruttoregistertonnen. Die Queen Mary hat, 80.700 Bruttoregistertonnen, aber die Arche immerhin im Vergleich dazu knapp 14.000, auch nicht so schlecht. Und hören Sie, was für ein Ladeäquivalent die Arche besaß. Circa 530 Güterwagen hätten da reingepasst, die roundabout 125.000 Schafe transportieren könnten. Die Arche hatte drei Decks, eine Gesamtfläche von 8.900 Quadratmeter. Das entspricht dem anderthalbfachen eines Fußballfeldes. Also stellen Sie sich ein Fußballfeld vor und anderthalb Mal, wenn Sie das Ding da draufstellen, das ist die Arche. Also wir dürfen uns das nicht so harmlos vorstellen, wie aus dem Kinderbuch. Und Seefahrtexperten haben übrigens festgestellt, dass diese Konstruktion, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, eine ausgezeichnete Fluttauglichkeit hat. Also dass diese Konstruktion besonders geeignet ist, um unter den Hochwasserbedingungen nicht zu kentern, sondern stabil zu bleiben. Und daran sehen Sie, Noahs Eifer war kein blinder Eifer, sondern Noahs Eifer war ein intelligenter Eifer. Ein reflektierter Eifer, ein präziser Eifer, ein kluger Eifer, ein nüchterner Eifer. So befremdlich, dass die Zeitgenossen auch gefunden haben mögen. Da werden sich viele wirklich über ihn lustig gemacht haben und gesagt haben, hey Noah, das ist doch vergebliche Liebesmühe, wozu die ganze Arbeit? Seine Söhne haben ihm bestimmt mitgeholfen, aber er wird bestimmt auch etliche andere Leute bezahlt haben, die ihm mitgeholfen haben, weil sie dabei Geld verdienen konnten. Aber die sicherlich auch von diesem Projekt nicht überzeugt waren. Sonst wären sie ja später mit reingegangen. Die Spötter werden ihn angepöbelt haben. Die werden gesagt haben, Noah, du machst dich lächerlich. Du bist der Kapitän der Landmarine. Was soll das? Aber schauen Sie, wenn Gott Gott ist, wenn Gott Gott ist, dann wären wir doch töricht, im Zweifelsfalle mehr Respekt vor Menschen zu haben als vor Gott. Das wäre doch unklug. Das wäre auch unintelligent. Dass wir im Zweifelsfalle mehr Respekt hätten vor Menschen als vor Gott, wenn Gott Gott ist. Und wissen Sie, das ist gut bei Noah, dass er Gott in einem heilsamen Sinne fürchtet, also ihn ernst nimmt, weil er ihm vertraut. Und was dabei herauskommt, ist eifriger Glaube. Wie gesagt, kein heroischer Glaube. Noah war kein Held. Noah, das werden wir später noch sehen, wenn Sie weiterlesen, hat auch schwere und schwache Stunden gehabt. Aber sein Glaube war echt. Und deswegen hatte er diese zweite Auswirkung. Noahs Glaube war ein einsamer Glaube. Er hat sich nicht von der Mehrheit beeindrucken lassen. Er hat sich nicht von der Tagesmeinung umpolen lassen. Und Noahs Glaube war ein eifriger Glaube. Er hat versucht, Gott wirklich konsequent treu zu sein. Nicht, um sich den Himmel zu verdienen. Noah wusste, dass er auf Gottes Gnade angewiesen war. Das steht ja auch immer wieder. Noah fand Gnade bei Gott. Noah fand Gnade bei Gott. So steht es etwa in Kapitel 6, Vers 8. Er wusste, dass er Gottes Vergebung braucht. Noah wusste, er kann sich nicht den Himmel selber verdienen. Aber Noah hat es getan, weil er diesem Gott vertraute und ja, weil er ihn auch geliebt hat. Und sehen Sie, das bedeutet eben nicht, dass Noah ein komischer Kauz war. Das bedeutet nicht, dass Noah wie ein Einsiedler nur noch seine Mini-Welt, seine kleine Blase vor Augen hatte und gesagt, ach, was die anderen machen, ist mir doch völlig Schnurz, piep egal. Das heißt auch nicht, dass Noah seinen eigenen Kindern immer fremder wurde und immer skurriler erschien, dass etwa seine Söhne gesagt hätten, na der Alte, der wird auch immer wunderlicher, ja? Kann gar nicht mehr vernünftig mit ihm reden. Hat er immer nur seine fixe Idee mit der Arche? Nein, so war es ja nicht. Und deswegen ist eine letzte Auswirkung des Glaubens noch wichtig, die wir hier sehen. Noahs Glaube war schließlich drittens ein einladender Glaube. Noahs Glaube war ein einladender Glaube und das sehen Sie zunächst daran, dass er seine Familie mit an Bord hat. Ja, von diesen letzten 100 Jahren bis zur Sintflut haben die Söhne ja noch die meiste Zeit mitbekommen. Die wurden rund 100 Jahre vor der Sintflut geboren und wir sehen hier, dass die Söhne mitgezogen haben und ihre Frauen auch. Das ist ein gutes Zeichen für Noah. Wir wissen ja, dass die Bibel sehr offen über Familienkonflikte der Patriarchen redet. Wenn Sie die Bibel dazu lesen, gleich in den Anfangsseiten, da gibt es auch Mord und Totschlag. Das wissen wir ja. Denken Sie dran, wie der Kain seinen Bruder umgebracht hat. Ziemlich schnell. Das war ja nur die Spitze des Eisbergs. Familienkrach, Erbstreit, Eheschwierigkeiten und so weiter. Das gab es ja alles damals genauso wie heute, seit dem Sündenfall. Das war nicht normal, dass eine Familie harmonisch zusammenhielt. War nicht selbstverständlich. Aber bei Noah war es so. Die Söhne haben mitgezogen. Nach der Sintflut wird es da auch manchen Konflikt gegeben haben. Ist auch nicht schlimm, wenn man sich mal streitet. Aber in dieser Situation, in diesen langen Jahren, halten sie als Familie vorbildlich zusammen. Und die Söhne Noahs werden mit in diesen Bund einbezogen. Das sagt Gott ausdrücklich in Kapitel 6, Vers 18. Mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen und mit deinen Söhnen und mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und das gehört auch zu diesen Entscheidungen am Abgrund. Die Söhne gehen mit. Die Söhne gehen mit. Die Söhne schämen sich nicht für ihren Vater. Und als es soweit ist, da sind sie mit von der Partie. In Kapitel 7, Vers 7 steht, und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wasserfluten der Sintflut. Sie gehen wirklich in Mannschaftsstärke gemeinsam da rein. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, die geistliche Verantwortung für eine Familie als Ganze trägt zunächst einmal der Vater. Der Vater ist nach biblischem Verständnis der Priester seines Hauses. Die Mutter hat dann natürlich auch ihre Verantwortung, die muss ihn dabei unterstützen gewissermaßen. Aber der Vater hat vor Gott zunächst mal die erste Verantwortung. Und hier in Hebräer 11, Vers 7 steht, dass Noah die Arche baute zur Rettung seines Hauses. Dadurch, dass er seine geistliche Verantwortung wahrgenommen hat, hatten auch seine Familienmitglieder eine gute Chance, Gott kennenzulernen. Die mussten natürlich persönlich entscheiden, haben wir ja gesagt, echter Glaube ist einsamer Glaube. Die konnten sich nicht auf den Glauben ihres Vaters verlassen oder ihrer Mutter. Die standen dann auch vor dem Drehkreuz ganz allein. Aber sie haben mitgezogen und das spricht auch für Noah. Niemand, das müssen Sie sich klar machen, niemand hat Noahs Eifer so hautnah mitbekommen wie seine Söhne. Und natürlich seine Frau und die Frauen seiner Söhne, die Tag für Tag mit ihm zu tun hatten. Die das beurteilen konnten, ob der zu Hause genauso sprach, wie er in der Öffentlichkeit sprach. Wissen Sie, wenn jemand beurteilen kann, ob unser Glaube echt ist, dann sind das unsere Kinder. Und ich muss sagen, ich habe meine Kinder auch immer gewissermaßen innerlich als eine besonders wichtige Instanz verstanden. Weil die mich mitkriegen, wenn ich schlechte Laune habe, die kriegen, haben das mit, inzwischen sind die erwachsen, aber die haben das mitgekriegt, wie ich in Stresssituationen reagiert habe, was ich gemacht habe, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, ob ich mich entschuldigen konnte, ob ich mich vor Gott demütigen konnte, ob ich mich auch vor meinen Kindern entschuldigen konnte zum Beispiel. Verstehen Sie, niemand kennt uns so gut, wie uns unsere Kinder kennen. Und deswegen ist es sehr heilsam, dass wir uns das klar machen, dass wir auch gewissermaßen, wir dürfen nicht unseren Kindern zum Gefallen leben. Wir müssen manchmal auch Dinge entscheiden, die unseren Kindern vielleicht nicht gefallen, einfach weil sie richtig sind und weil wir von Gott her erkannt haben, dass es sein muss. Wir dürfen nicht zu sagen, die Marionetten unserer Kinder werden, weil die uns nett und modern finden sollen. Das nicht. Aber unsere Kinder können, denke ich, am allerbesten beurteilen, ob wir aufrichtig sind, ob wir echt sind und ob wir es ernst meinen mit Gott und unserem Glauben. Oder ob das nur gewissermaßen eine Außenansicht ist, die wir in der Öffentlichkeit vor uns hertragen. Also bei Noah muss das wirklich gut gewesen sein. Und die Söhne haben gemerkt, der Vater ist echt, der macht Fehler, aber er ist echt und er hat Gott wirklich lieb. Und die Söhne von Noah haben mitbekommen, der Gott, dem unser Vater dient, ist die größte Realität, die es gibt. Wissen das ihre Kinder bei ihnen? Merken ihre Kinder bei ihnen, dass der allmächtige Gott für sie die größte Realität, die größte Wirklichkeit ist, die es gibt? Dass Gottes Urteil über ihre Wege und Pläne ihnen wichtiger ist als alles, was Menschen sagen? Bei Noah muss es so gewesen sein. Und das spricht dafür, dass sein Glaube ein einladender Glaube war. Und dieser einladende Glaube beschränkte sich nicht nur auf die Familie, sondern auch gegenüber seinen Zeitgenossen war es so. Das sagt dann sogar das Neue Testament. In 2. Petrus 2, Vers 5 lesen wir, Noah war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Noah war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Und wissen Sie, Gerechtigkeit, das bedeutet in der Bibel nicht nur einen moralischen Anspruch, also das ist gerecht und das ist ungerecht, sondern gerecht zu sein bedeutet in der Bibel immer, mit Gott im Frieden zu leben, seine Vergebung zu haben, mit ihm im Reinen zu sein. Wie bekomme ich Frieden mit Gott? Und das passt haargenau zu einer Aussage von Hebräer 11, Vers 7. Und dann haben wir es auch bald geschafft, zu Hebräer 11, Vers 7, die man leicht überliest, die ich auch lange nicht entdeckt habe, aber die ich Ihnen zeigen möchte, damit, vielleicht haben Sie es ja auch selber schon entdeckt. In Hebräer 11, Vers 7 steht, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Und jetzt kommt's, durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil. Das heißt, Noah verurteilte die Welt. Nicht indem er sagte, was seid ihr für schräge Figuren? Sondern da ist was anderes gemeint. Noah erinnerte seine Zeitgenossen daran, dass sie unter Gottes Urteil steht. Das ist hier gemeint. Noah erinnerte seine Zeitgenossen daran, dass sie sich vor einem heiligen Gott verantworten müssen und dass, wenn sie nicht Vergebung für ihre Sünde bekommen, dass sie vor dem Urteil dieses heiligen Gottes keine Chance haben. Und das ist der erste Schritt jeder evangelistischen Verkündigung. Dass wir es unseren Zeitgenossen ehrlich sagen, du wirst ein Problem mit Gottes Gericht bekommen. Wenn du weiter ohne Jesus lebst, wenn du glaubst, mit deinem bisschen Moral vor dem heiligen Gott durchzukommen, du wirst ein Problem bekommen in Gottes Gericht. Es reicht nicht, weil dieser Gott einfach Gott ist und heilig ist und vollkommen ist. Wir können nicht vor ihm bestehen. Und selbst wenn wir zu den 10 besten Menschen der Welt gehörten, könnten wir nicht vor ihm bestehen. Bedenke das doch bitte. Er sprach der Welt das Urteil. Und diese Botschaft, überlegen Sie, die hat Noah mit seinem Archenbau den Zeitgenossen ja auch vor Augen geführt. Wenn wir das Gesamtporträt Noahs in der Bibel anschauen, dann spricht alles dafür, das wird nirgendwo so wörtlich gesagt, aber das Gesamtbild, dann spricht alles dafür, dass er die Leute auch in die Arche eingeladen hat. Platz war ja genug. Dass er gesagt hat, Leute, kommt, Gott wird den retten, der sich auf ihn verlässt und der sich auf diesen Weg verlässt, den Gott mit der Arche uns gezeigt hat. Kommt mit, steigt ein in die Arche. Und so kam es dann zu einer Entscheidung. Entscheidung am Abgrund. Und bis heute, und damit kommen wir zum Schluss, bis heute fallen diese Entscheidungen. Denn das ist auch unsere Situation. Wenn wir Menschen sind, die zu diesem Gott gehören, dem Noah gehörte, die diesem Gott ihr Leben verschrieben haben, die gesagt haben, Herr, mein Leben soll dir gehören und du machst es gut mit mir, ich vertraue dir, dann müssen wir damit rechnen, ja, auch unser Glaube wird oftmals ein einsamer Glaube sein. Egal, ob bei uns in Hannover oder bei Ihnen hier in Frauenheim. Wir befinden uns in der Minderheit als Christen. Das ist normal so, das war immer so. Wir kommen uns manchmal auch so vor, als ob wir mit dem Rücken zur Wand stehen würden und ganz schön unter Druck wären. Aber lasst uns Jesus darum bitten. Lasst uns Jesus darum bitten, dass er uns immer wieder den Mut schenkt und die Freude schenkt daran, ihm treu zu sein. Weil wir wissen, dass es sich lohnt. Einsamer Glaube, dass wir sagen, ja, ist manchmal schwer. Manchmal würde ich gerne mit dem Strom schwimmen. Das wäre auf den ersten Blick leichter. Aber es wäre nicht schöner. Und dann bitten wir Jesus darum, dass er uns auch einen eifrigen Glauben schenkt. Dass es uns wichtiger ist, was er über uns denkt, als was die anderen über uns denken. Und dass wir ihn ernst nehmen. Und dass wir deswegen ihm wirklich konsequent nachfolgen wollen. Dass wir ihm dienen wollen mit unserem ganzen Leben. Wir machen noch genug Fehler und jeder von uns kennt sich selbst ja wahrscheinlich ganz gut. Aber dass wir es ernst meinen und dass wir ihn immer wieder bitten, Herr, schenke mir einen eifrigen Glauben und gib, dass ich dich, den heiligen Gott, so ernst nehme, wie nur du verdienst, es ernst genommen zu werden. Du und dein geliebter Sohn Jesus Christus. Und dann, ihr Lieben, dann wird unser Glaube auch ein einladender Glaube sein. Ein Glaube, der nicht müde wird, genau den Dienst zu tun, den Noah seinen Zeitgenossen tun wollte, nämlich zu unseren Zeitgenossen hinzugehen und ihnen das ehrlich zu sagen, was wir selber über uns lernen mussten und lernen durften in der Bibel. Dass wir von unserem Schöpfer hochgeliebte Geschöpfe sind, aber dass wir auch sehr, sehr gefährdete Geschöpfe sind, weil unser Leben ein Ziel hat. Und weil wir, so wie wir sind, aufgrund der Beschaffenheit unseres Herzens vor diesem vollkommenen Gott nicht bestehen können, solange es auf uns ankäme und weil wir deshalb Jesus brauchen. Und dann möge Gott das schenken und Gott schenkt das immer wieder. Da könnten wir ja doch verschiedene konkrete Beispiele, vielleicht auch aus der letzten Zeit berichten, dass Menschen, die bis dahin nichts von ihm gehalten haben oder die ihn wenigstens nicht ernst genommen haben und denen nicht klar war, dass dieser heilige, lebendige Gott für uns eine Gefahr ist, wenn wir nicht seine Kinder sind, wenn wir nicht zu ihm gehören. Dass Menschen aufmerken und anfangen, kritisch auch über ihr eigenes Leben nachzudenken und ihr Leben im Licht dann von Gottes Wahrheit, von Gottes Wort zu prüfen und dann merken, ja, ich brauche auch Vergebung. Ich brauche auch das, was Jesus für mich getan hat am Kreuz. Ich will, dass es auch für mich gilt, dass er meine Schuld bezahlt hat. Und ich will mich vor ihm beugen und ihm das sagen und ihm dafür danken. Entscheidungen am Abgrund. Ich schließe, es war der 28. November 1951. Das englische Frachtschiff Teeswood läuft in einem schweren Sturm mit Orkanböen bis zu Windstärke 11 auf eine Sandbank vor der Insel Borkum. Wenn Sie mal in Borkum waren, können Sie sich das ein bisschen vorstellen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses schwere Schiff unter den gewaltigen Brechern der aufgewühlten See zerbersten wird. In höchster Not funkt man SOS. Schnell läuft das Rettungsschiff, die Borkum, aus, um die Besatzung zu retten. Und jetzt stellt sich heraus, gibt es nur eine einzige Rettungsmöglichkeit. Und so haben die es auch gemacht. Die Borkum fährt wiederholt an diesem Dampfer vorbei und die englischen Seeleute müssen jeweils im richtigen Moment auf das kleinere Rettungsboot springen. Und so gibt es 20 riskante Fahrten, jeweils am gestrandeten Schiff entlang dieses Rettungsboot und werden schließlich 13 Seeleute gerettet, die den Sprung wagen in dieses Rettungsboot. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu, dass wir wie dieses Rettungsboot Borkum heranfahren an unsere Zeitgenossen. Und das Rettungsboot, was wir haben, ist Gottes Wort. Und ist die Rettungsbotschaft, dass Jesus gekommen ist, um Sünder in den Himmel zu bringen und jetzt schon in seine Gemeinde. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu, das ist die Aufgabe der Christen. Aber zwei von den Seeleuten, die Nummer 14 und die Nummer 15, wagten den Sprung nicht. Trotz der ermutigenden Rufe ihres Kapitäns Obwohl sie sehen, wie ihre Kollegen springen und gerettet werden, aber sie springen nicht. Und sie bleiben auf den alten, umtosten Planken stehen, bis die Wellen sie schließlich von Deck spülten und sie wurden nie mehr gefunden. Die Frage ist, sind sie schon abgesprungen? Du musst wissen, der Glaube an Jesus ist kein Sprung ins Ungewisse, ist kein Sprung ins Dunkel, so nach dem Motto, jetzt glaube ich mal und sehe, was dabei herauskommt. Sondern der Glaube an Jesus ist der Sprung in ein sicheres Rettungsboot. Ist der Schritt hin zu der vertrauenswürdigsten Person, die jemals über diese Erde ging, nämlich Jesus. Der Schritt hin zu der mächtigsten Person, die jemals über diese Erde ging, weil Jesus die Macht des Todes gebrochen hat und auferstanden ist. Und weil er jetzt wirklich für uns da ist und sagt, wir dürfen zu ihm beten und er hat versprochen, das zu hören. Aber dieser Glaubensschritt, obwohl er kein Sprung ins Dunkel ist, erfordert trotzdem Mut. Warum erfordert er Mut? Weil wir dazu die vertrauten Planken unseres alten Lebens hinter uns lassen müssen. Diese vertrauten Planken, dass wir auf uns selbst vertraut haben, dass wir meinten, wir hätten unser Leben selbst in der Hand. Wir würden es selber bringen und kämen schon mit uns selber klar. Diese vertrauten Planken unseres alten Lebens müssen wir verlassen. Aber mal ehrlich, diese Planken sind doch längst nicht mehr sicher. Und sie können uns vor dem letzten Sturm sowieso nicht schützen. Vertrauen wir doch lieber auf Jesus. Lassen Sie uns noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du lebst, dass du wirklich die Macht hast, auch uns in den Stürmen unseres Lebens festzuhalten und uns vor dem letzten, schlimmsten Sturm unseres Lebens, nämlich dem Sterben, zu retten. Herr, wir danken dir, dass du immer wieder Menschen angesprochen hast, dass allmächtiger Gott, du das damals bei Noah schon gemacht hast, dass du ihn nicht einfach hast laufen lassen, dass du durch Noah auch seine Zeitgenossen gerufen hast und dass du bis heute uns rufst, Herr. Du weißt, dass wir uns vielen Entwicklungen in dieser Welt ziemlich machtlos gegenüber vorkommen. Aber hab Dank, dass wir nicht verzweifeln müssen, dass wir nicht aufgeben müssen, Herr, sondern dass wir wissen dürfen, es gibt Rettung, Rettung vor der ewigen Verlorenheit und es gibt Sündenvergebung durch dich, sodass wir nach Hause kommen dürfen, dass wir wissen, der, der über unser Leben entscheidet, der hat uns lieb und der wird uns aufnehmen und der ist jetzt schon Tag für Tag bei uns. Herr, wir danken dir, dass du versprochen hast, dass wenn wir zu dir kommen, dass wir an jedem Tag, der dann folgt, bei dir wirklich uns aussprechen können, dass wir uns darauf verlassen können, dass du auch bei uns bist in den Alltagsschwierigkeiten, wo wir mit Menschen Ärger haben, wo wir vielleicht vor Gesundheitsproblemen Angst haben, wo wir ja klarkommen müssen jeden Tag. Danke, dass du für uns da bist und danke, dass du nicht weiter entfernt bist als ein Gebet. Herr, erbarme dich. Amen.